wenn wir das Wort Gottes hören oder lesen, dass wir aufmerksam und beständig gut hinhören, genau lesen, darüber nachdenken, damit das Wort Gottes dann auch Glauben in deinem Herzen erzeugt und dass du dadurch auch die Gnade Gottes empfängst. Und wenn wir das Wort Gottes genau studieren, dann kommt es einfach so, dass einfach das Wort Gottes den Glauben auch erzeugt. Glaube ist grundsätzlich immer notwendig. Ein Glaube, der sich an Gott hinwendet, an Jesus wendet, es ist der Glaube, der auch dann empfangen kann. Und der entsteht in dem, dass man das Wort Gottes hört und aufnimmt und festhält und glaubt. Weil ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Und ohne Glauben ist auch in der jetzigen Zeit von Gott nichts zu bekommen, obwohl Gott ja jedem gerne geben will. Wie ich immer sage, der Glaube ist die Währung im Himmel, in der geistlichen Welt. Mit Glauben wird praktisch eingekauft, sozusagen. Und aus diesem Glauben, aus diesem Hören, aus diesem Glauben soll dann auch die Tat folgen. Nicht aus gesetzlichem Druck, weil man muss, sondern aus Glauben, weil man es erkannt hat. Es ist ein Riesenunterschied, weil gesetzlicher Druck, es ist alttestamentlich, du musst, sonst geht nichts, sondern der Glaube erkennt es und tut es und dann funktioniert es. Weil Jakobus 1 sagt uns ja, dass wir uns selber betrügen, praktisch ausschmieren, wenn wir nur Hörer sind und nicht Täter des Wortes. Wer aber Täter ist und nicht ein vergesslicher Hörer, der wird in seinem Tun glückselig sein. Und das sollen wir nicht sein, diese Selbstbetrüger. Und wir wollen ja gesegnet sein und damit auch glückselig sein, oder? Da stimmt mir wahrscheinlich jeder mit zu. Und unser Glaube und Glaubenshandlung aktiviert letztendlich diese ganzen Segnungen in der Himmelswelt, die für uns parat liegen in den Himmeln. Der Himmel ist voller Segnungen. Im Himmel gibt es nicht etwas, wo man sagen kann, das fehlt uns. In der geistlichen Welt ist alles parat. Jesus hat für uns wieder alles erworben. Und das müssen wir erkennen, dass wir nicht als Bettler bei Gott auftauchen, sondern als solche Glaubende, die wissen, da ist alles da, ich kann empfangen, ich kann es wieder mir zu eigen machen, was mir gehört, was Jesus mir erworben, erkauft hat. Und das ist unser Glaube, der das nimmt, das ist der Schalter, an dem wir immer wieder hin müssen, damit es auf uns überfließt. Also es liegt nicht an Gott. Gott hat alles für uns bereitgelegt. Gott hat durch das Opfer Jesu alles vollkommen wiederhergestellt und bereitgelegt. Es ist nur, dass die Christen falsch informiert und gelehrt wurden, noch sehr viel Gesetz drin steckt und deshalb das mit dem Glaubensschalter noch nicht ganz so funktioniert, wie es funktionieren soll. Manchmal tut man diesen Schalter betätigen oder meint man, dass man ihn betätigt, weil man es vom Verstand her macht, weil man es gerade gelesen hat. Aber man muss es erst im Herzen zur Offenbarung bekommen und dann den Glaubensschalter betätigen, dann funktioniert es. Und dann passiert genau das, was 2. Korinther 9,8 sagt, dass Gott vermag, jede Gnade überreich zu geben, damit wir in allem, alle Zeit, alle Genüge haben und überreich sind zu jedem guten Werk. Da sehen wir, das ist Gottes Wille. Gott vermag, heißt es hier, man kann aber auch sagen, Gott mag, er will jede Gnade überreich geben. Er ist mit seiner Gnade überhaupt nicht knauserig. Nur die Bedingung des Glaubens an Jesus und an sein Opfer ist die ausschlaggebende Sache. Weil es gibt Leute, die sind vom Gesetz her schon ziemlich gut, die halten alles, die sind super Leute eigentlich, was ja nicht schlecht ist, aber sie berufen sich auf ihre Werke und dann ist ja doch nicht alles perfekt und dann ist der Glaube nicht aktiv, sondern eben nur das Werk und dann fließt es nicht über. Wir müssen es einfach so sehen, dass der Glaube es ist, das, was den neuen Bund ausmacht, der diese Gnade aktiviert. Und wenn Herzensglaube entstanden ist durch das genaue Hinhören auf das Wort und das in eine Glaubenshandlung sich ausdrückt, dann kommt es in eine Einheit zusammen mit der Wahrheit des Wortes, dann öffnet es einfach den Segensfluss, dann öffnet es die Schleusen des Himmels und es kann einfach fließen. Und da sollen die Christen hinkommen, dass die Zeichen und Wunder geschehen. Wenn ein Glaubender den Kranken die Hände auflegt, dann soll er ja gesund werden. Nicht schon ab und zu, sondern das soll die Regel sein. Sehen wir, es ist Luft nach oben. Wir dürfen noch nicht sagen, ja, jetzt wissen wir schon alles. Haben wir auch schon erlebt einmal in der Gemeinde. Da hat es dann geheißen, mei, wir wissen ja jetzt eigentlich eh schon alles. Es ist so, wir brauchen nichts Neues mehr, wir müssen es bloß noch umsetzen können oder noch durch unsere Taten heiliger werden. Das war einfach das falsche Pferd. Das ist in dieser Gemeinde immer noch nicht so weit. Und deshalb arbeiten wir auf der anderen Schiene, auf der Schiene des Glaubens und der Gnade. So, jetzt gibt es eine interessante Information. Wahrscheinlich wisst ihr es ja, wenn nicht, dann ist wirklich eine interessante Information. Jeder Christ hat ein himmlisches Konto. Ein himmlisches Konto, auf das er einzahlen kann und auch wieder abheben kann. Und dieses himmlische Konto, das ist ein Superkonto. Das ist sicher vor Inflation, das ist sicher vor Minuszinsen, das ist sicher vor Totalverlust und so weiter. Das ist das himmlische Konto, das ist bei Jesus. Ja, die Bank ist Jesus, das ist die beste Bank. Da hast du dann ein Konto als Christ. Jesus sagte nämlich, Matthäus Kapitel 6, ab Vers 19, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Also das geht nicht, das passt nicht zusammen. Und man sieht oft, dass Menschen mit viel irdischem Besitz, das sind die Schätze, von denen Jesus gesprochen hat, voller Ängste sind und Sorgen sind. Weil erstens muss man sich um viel Zeug kümmern, wenn man so viel oder zu viel hat. Man soll ja nicht zu viel haben, man soll auch nicht zu wenig haben. Und da hat man Sorge, es könnte ja irgendwie verloren gehen, gestohlen werden oder zerstört werden. Und das ist damit so schlimm, weil ihr Herz dran hängt und weil sie eigentlich ihr Leben und ihre Sicherheit auf dieses Hab und Gut draufgebaut haben. Und es erscheint oft sehr sicher und sehr fest und sehr toll, aber aus der Sicht Gottes ist eigentlich ein Bauen auf Sand. Und jeder weiß, der Sand kann mal ganz schön hart sein, aber wenn Wasser kommt, dann wird aus dem Sand irgendwie gleich einmal so was Ganzes, ganz Weiches und Schwaches. Und dann fällt das, was drauf gebaut ist, in sich zusammen. Und Jesus sagt ja in diesem Kapitel weiter, deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben. Seid nicht besorgt, was ihr essen, was ihr trinken, was ihr zum Anziehen braucht für euren Leib. Denn das Leben ist mehr als die Speise und der Leib ist mehr als die Kleidung. Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie weder säen, noch ernten, noch in Scheunen sammeln. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht wertvoller als sie? Wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen? Also die Einfügung da, wo Jesus sagt, seid ihr nicht wertvoller als sie, das ist schon mal eine gute Sache. Und wenn du so einen Vogel siehst und der gefällt dir und wie er so rumfliegt und was er so tut, dann ist das schön. Aber du als Mensch bist noch wertvoller in Gottes Augen. Also seid nicht besorgt um Kleidung und um Nahrung, was wir alles so brauchen. Jeder weiß, dass man es braucht und jeder weiß, dass die Bibel auch sagt, dass wir arbeiten sollen, das ist alles okay, aber die richtige Haltung muss passen. Jesus sagt auch, die Lilien soll man betrachten, die auf dem Feld wachsen. Die mühen sich auch nicht und sie spinnen nicht, also die machen sich nicht Stoffe und Kleider. Und Jesus sagt, dass sie schöner bekleidet sind als Salomo in all seiner Herrlichkeit. Und er nennt dann seine Jünger auch Kleingläubige. Er sagt hier, wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht viel mehr euch tun, ihr Kleingläubigen? Der Mensch ist kleingläubig oder ungläubig von Haus aus, weil der Mensch das Problem hat, dass er geprägt ist von den irdischen Sinnen, dass er immer bloß sieht, was er vor Augen hat und die geistlichen Hintergründe oft einfach nicht sehen kann. Und sich nicht vorstellen kann, aus dieser Prägung heraus nicht vorstellen kann, dass Gott das alles bereit hat. Und da sehen wir wieder, wie wichtig das ist, dass wir die Bibel studieren und dass wir uns mit solchen Aussagen einmal ein bisschen auseinandersetzen, damit unser Glaube erstens wächst und damit unser Kleinglaube oder das Sorgengestrüpp, das uns da blockiert, dass das wieder zurückgedrängt wird. Seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen. Nach diesem allen trachten die Nationen, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Also die Nationen, da meint er die Ungläubigen, da ist es ganz normal, die können die geistlichen Dinge nicht sehen, die können auch diese Bibelstellen in der Regel nicht, die können sich auch nicht auf Gott in dem Sinn verlassen. Die machen höchstens ihre Religion, wie sie es einmal gewohnt sind und weil sie es so gelernt haben. Aber wenn du dann nie solche Dinge erlebst, was Gott tut, und deshalb sind solche Zeugnisse immer ganz gut, wenn man erzählen kann, was Gott gerade getan hat, dann ist es ermutigend, weil sonst lernt man einen Gott kennen, der nichts tut, wenn man nichts hört und erzählen bekommt, was Gott tut. Und dann geht der Glaube nach und nach irgendwie in den Keller, in die letzte Ecke und versteckt sich dort. Und der Glaube soll aber nicht im Keller sitzen, sondern der Glaube soll oben rauf und er soll gehört und gesehen werden. Dann sagt Jesus weiter, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Seid nun nicht besorgt für den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat seinem Übel genug. Also wenn wir nach dem Reich Gottes trachten, nach den Dingen der geistlichen Welt, nach den Dingen des Glaubens und dieser Gerechtfertigung aus Glauben, und damit nicht unter irgendwelchen Gesetzesdruck und Leistungsdruck stecken, dann wird durch dieses Reich Gottes, durch diese übernatürliche Wirkungen Gottes, das alles für uns zu parat stehen, was wir tagtäglich brauchen. Und er sagt sogar, und es wird noch hinzugefügt werden. Du brauchst also nicht denken, naja, Gott gibt jetzt gerade ganz knausrig, gerade das reicht, und du denkst dir vielleicht, oh je, vielleicht kriege ich ja bloß irgendeine Manna oder Wachteln jeden Tag, wie die Israeliten. Aber Gott weiß, was du brauchst, und du brauchst jetzt nicht im Neuen Bund nur Manna und Wachteln. Du kriegst, was du brauchst, wie es heutzutage üblich ist. Der Herr wird dafür sorgen. Aber wir müssen uns einfach das wieder zu Gemüte führen und wieder Vertrauen da reinsetzen. Ja, jeder Tag hat seinem Übel genug. Das heißt, in jedem Tag ist irgendwas, eine Herausforderung. Und diese Herausforderung sollen wir dann eben mit geistlichen Mitteln in Angriff nehmen und siegreich sein und nicht sich dann wieder in ein Sorgengestrüpp hineindrücken lassen, weil das wäre eigentlich das Ziel von ganzen negativen Umständen, dass sich ein Christ in ein Sorgengestrüpp verheddert und seinen Glauben letztendlich wieder vergisst. Okay, also, weil wir es gewohnt sind, oder nicht gewohnt sind, im Glauben so auf Gott zu bauen. Deshalb tun die Christen eigentlich alles Gleiche, wie die, die nicht glauben, die draußen sind. Und vertrauen auch relativ wenig auf diese großartigen Segnungen, die Gott für uns bereithält. Deshalb diese Lehre, dass im Himmel alles bereit ist und dass die Währung der Glaube ist und dass wir durch Glauben diese Dinge von unserem Papa, der ja gerne Überfluss gibt, empfangen können und dass dieses Glauben, dass das gelernt und getrainiert werden muss, damit es auch funktioniert. Also unsere Herzen, unsere Einstellung, unsere Prägungen müssen umprogrammiert werden, dass wir aus dem Bereich des natürlichen, fleischlichen, verstandesmäßigen ein bisschen weiter heraus uns bewegen, hinein in diesen Bereich des Glaubens, des Übernatürlichen, des Vertrauens, dass Gott das auch tut, was er zugesagt hat. Diese Schriftstelle ist aber natürlich auch eine gefährliche Schriftstelle, in Anführungsstrichen, für die Faulen dieser Welt. Der macht eh alles, jetzt brauche ich nichts mehr tun. Das haben wir auch schon erlebt, aber das kommt vor. Es ist aber nicht so gemeint. Die Faulen verstecken sich da dahinter, da wird es aber nicht funktionieren, weil die sind nämlich auch zu faul, um ihren Geist aufzubauen, um geistlich auf eine Ebene kommen, wo das Reich Gottes in seiner Kraft und Herrlichkeit sich auch manifestiert. Also wir machen da nicht eine vergeistlichte Faulheit draus, sondern wir sehen, dass das Wort, was Jesus geredet hat, einfach hier klar die Wahrheit ist. Und wir machen auch jetzt nicht eine Armutstheologie, wie auch manche draus machen, dass man nichts mehr haben darf, keinen Besitz mehr haben darf, weil da hat man nur Sorgen und da hat man nur, das gefällt Gott nicht so, da wie die Leute, die in den Klostern sind, die dürfen ja nichts besitzen. Das ist auch eine falsche Theologie. Tatsache ist, dass wir das, was wir brauchen, haben sollen und es darf gut sein und es darf auch ruhig ein bisschen mehr sein, aber wenn das dann nicht reicht und jemand unbedingt noch mehr haben will, dann macht er sich damit sein Leben wieder zur Hölle. Meistens. Weil zu viel des Guten ist auch nicht gut. Jesus sagt auch einmal, dass unser Leben nicht aus unserer Habe besteht. Lukas 12, 15 ist es. Seht zu und hütet euch vor aller Habsucht. Denn auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht aus seiner Habe. Also das müssen wir mit in Betracht ziehen. Unser Leben besteht nicht aus dem, was wir haben im Natürlichen. Es ist gut, wenn wir was haben und wenn Überfluss da ist, wenn man nicht am Hungertuch nagen muss, sollte ja sowieso nicht so sein. Aber es ist nicht und es macht nicht unser Leben aus, weil es kann einen Schlag machen und es ist alles weg. Ja, wer das letzte gesehen hat von dem Tornado, kannst du dir mal vorstellen, wie schnell dass deine super Habe weg sein kann. Oder, keine Ahnung, Bankencrash, wumms, es sind deine Tausende, Millionen und was weiß ich, was du hast, plötzlich Geschichte. Also unser Leben besteht nicht aus unserer Habe, wir dürfen es nur dankbar empfangen und benutzen. Deshalb hat Jesus seinen Leuten, und das tut er auch für uns heute noch, gelehrt, wie man auf dieses himmlische Konto einzahlt, um dann auch wieder was abheben haben. Auch nach einem sogenannten Bankencrash oder nach so einem riesigen Ding ist auf deinem himmlischen Konto immer noch dasselbe drauf wie vorher. Ich habe ja gesagt, dieses Konto ist sicher. Das kann dir keiner stehlen. Das ist nicht inflationär oder sonst was. Das ist einfach fix, weil die Bank heißt Jesus. Und jetzt lese ich diesen Vers vor, den Jesus da gelehrt hat. Das ist Lukas 6, 38. Gebt und es wird euch gegeben werden. Ein gutes, gedrücktes und gerütteltes und überlaufendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn mit demselben Maß, mit dem ihr messt, wird euch wieder gemessen werden. So, geben ist das Erste. Das ist der Glaubensakt. Und dann geht es sofort über in das, was dann rauskommt. Er sagt, es wird euch gegeben werden. Und was wird gegeben? Ein gutes, ein gedrücktes und ein gerütteltes und überlaufendes Maß wird man in euren Schoß geben. Ich habe letztens das Beispiel gesagt, stell dir vor, du bist beim Rasenmähen und du füllst deinen Rasensack mit deinem Rasenschnitt und ist er voll. Was machst du dann? Du drückst und du rüttelst, damit wieder mehr reinpasst, bis der wirklich voll ist und übergeht. Und genau so ist das Bild, was der Herr uns geben will, wenn wir auch gebend sind. Ein überfließendes Maß wird uns gegeben. Das heißt sogar, wird uns in den Schoß gegeben. Das ist eine super Aussage und das hat nicht irgendein Mensch erfunden. Es ist die Aussage von Jesus. Und Jesus ist das Bild von unserem himmlischen Papa. Was Jesus gesagt hat, ist auch genauso, wie wenn es Gott, unser Papa, selber gesagt hätte. Jetzt, wenn man so ein Wort hört oder liest und man ist ein geiziger Mensch, dann denkt man sofort in seinem Herzen, oh weh, jetzt wollen die, von der Sekte vielleicht, jetzt wollen die wieder nur mein Geld. Habe ich mir doch gleich gedacht. Ich bin doch nicht blöd und schenke da was her. Wieso soll ich denn von meinem sauer verdienten Geld da irgendwas hergeben? So denken manche. Haben wir auch schon gehört und erlebt. Aber jeder muss auch wissen, wenn er eines Tages stirbt, und er weiß ja nicht, wann er stirbt, er kann nichts mitnehmen. Ich habe schon oft gesagt, die Reichen, die sterben sich härter, weil die haben ein Problem, weil sie dann plötzlich merken, kann nichts mitnehmen. Aber was du tun kannst, ist, du kannst schon was voraussenden, du kannst schon auf dein himmlisches Bankkonto einzahlen. Das ist das, was möglich ist. Später mitnehmen, es geht einfach nicht. Wenn jemand diese Schriftstelle liest oder hört oder eben heute in der Predigt hört, dann sollte der Gedankengang eigentlich so sein. Das ist ja super, das ist ja gut. Ich kann tatsächlich mit meinen Gaben eine gute Sache unterstützen, kann was Gutes tun, kann damit dem Herrn Jesus dienen oder einem Bedürftigen helfen. Jesus hat ja mal gesagt, was ihr einen meiner Geringsten getan habt, das hat er mir getan. Wer es nachlesen will, ist Matthäus 25, 40. Und obendrein, wenn man so schön sagt, und das ist das Geile an der Sache, wird mir dadurch ein großer Segen zukommen. Ein überlaufendes Maß wird in meinen Schoß gelegt. Also ist das Prinzip von Ein- und Auszahlung und Verzinsung. Also der Reinhard wird das genau erkennen, den Fall mit dem Ein- und Auszahlen und Verzinsen. Aber einen Seelenzins, wie es bei Jesus gibt, den gibt es in der irdischen Bank einfach nicht. Da gibt es kein überlaufendes Maß. Heutzutage hast du Pech und musst noch Minuszinsen zahlen. Da wird dein Geld immer weniger wert. Erstens hast du die Inflation mit einzukalkulieren und dann auch noch 0,5% Minuszinsen, wenn du Pech hast. So ist es einfach bei Jesus nicht. Jesus, Zins, überfließendes Maß. Also das ist die beste Bank, die es gibt. Okay, ich weiß natürlich, dass vielen Leuten in den Kirchen oder in Gemeinden in verschiedensten Arten und Weisen das Geld aus der Tasche gezogen wurde und auch noch wird. Und der Segen, diese Superverzinsung, eigentlich ausgeblieben ist. Das ist traurig, es sollte nicht so sein, aber da läuft doch einfach was schief. Und das hat natürlich viele Leute frustriert und abgeschreckt. Und dann hat sich das doch bewahrt, ah ja, die wollen ja doch bloß wieder mein Geld. Damit der Pastor ein großes Auto fahren kann, haben wir auch schon erlebt. Und dass für alles Mögliche, was ausgegeben wird. Und die Leute haben halt einfach dieses Versprechen, ein überfließendes Maß, nicht erlebt. Darum kann ich auch verstehen, wenn da manche Leute vorsichtig geworden sind und frustriert wurden, kann ich verstehen. Sehr, sehr viel Schuld daran ist auch die Lehre vom Zehnten. Zehnten geben ist da schon ein Problem, weil das mit dem Zehnten ist ein alttestamentliches, gesetzliches Gebot. Und auf dem Alten Testament, auf dem Gesetz, liegt halt einfach ein Fluch. Wenn du nicht das Gesetz von A bis Z komplett hältst, dann nützt dir der ganze Zehnte nichts. Dann hast du dann eigentlich Geld weg und den Fluch eingehandelt. Also das ist ganz blöd. Das sollte nicht so sein, aber es wird halt in, ja, also bestimmt 90% der Gemeinden so gehandhabt. Da werden die Leute dahingehend unter Druck gesetzt. Man braucht ja schließlich diese Einnahmen, um das Gemeindeleben aufrechtzuerhalten. Was ja nicht verkehrt ist, da haben Finanzen notwendig, das ist mir schon klar. Aber nicht in dieser Form des Zehnten, weil es ist Gesetz und das Gesetz ist einfach vorbei. Da müssen wir schauen, wie die neutestamentliche Lehre jetzt ist, damit es so funktioniert mit diesem Geben und der wird gegeben. Auf jeden Fall wird nirgend im Neuen Testament irgendwo die Gläubigen zum Zehnten geben aufgefordert. Das ist einmal fix. Jesus Christus, heißt es, ist des Gesetzes Ende, jeden Glaubenden zur Gerechtigkeit. Und man kann dann nicht wieder, ja, das passt uns ins Konzept, da ziehen wir jetzt das mit dem Zehnten wieder nochmal raus ins Neue Testament hinein, das passt dann schon, dann haben wir auf der sicheren Seite. Nein, das ist eben nicht die sichere Seite, das ist die gesetzliche, fleischliche Seite. Wir haben im Neuen Testament das Gesetz des Geistes und der muss das regeln. Also, wie geht es nun im Neuen Testament, dass dieses Geben, dieses Einzahlen, auch dann dementsprechend die Ernte, die Frucht bringt? Grundsätzlich geben, ja. Muss nicht immer bloß Geld sein. Man kann auch andere Dinge geben oder sich einbringen. Das sind alles Gaben, die du tun kannst und die du damit auch auf dein himmlisches Konto einzahlst. Aber du musst es dorthin geben, wo Jesus seine Gemeinde baut. Weil der Herr wird nur seine Sache segnen. Nicht einfach alles Mögliche, wenn es auch christlich ist oder sich christlich nennt. Das ist ein Riesenunterschied. Du musst finden und schauen, wo ist Jesus am Werk? Wo baut er seine Gemeinde? Und dort sollst du dich einbringen, dorthin sollst du deine Gaben geben und dann wird sich auch Jesus um die Ernte kümmern, 100%. Da kannst du dich verlassen drauf. Also dieses Gießkannenprinzip, gebe ich mal da, mal da und schauen wir mal, ist er auch christlich. Kannst du mal ein Glück haben, aber es ist auch ein bisschen vage. Also der Boden, in den du säst, muss der richtige sein. Das ist ja im Natürlichen so, wenn du dein Saatgut auf einen schlechten Boden säst, dann kannst du davon ausgehen, dass nicht viel Ernte hervorkommen kann. Oder wenn jemand Kirchenmitglied ist und meint, weil die Kirchensteuer monatlich abgezogen wird, dann kriegt er da auch diesen Segen von der Jesusbank. Dann wird ihm wahrscheinlich der Mund schön trocken bleiben, weil das mit Jesus überhaupt nichts zu tun hat. Jesus baut da nicht seine Gemeinde. Und das müssen wir einfach so deutlich und klar ansprechen. Also sei in Gottes Werk, so wie der Heilige Geist dir das zeigt. Ja? Also wenn ich sage, ja, der und der hat dort und dort hingesät und hat seine Ernte bekommen, da sehe ich jetzt auch hin, dann, weil ich möchte auch diese Ernte. Das kann richtig sein, aber vielleicht hat der Heilige Geist ja dich für ein anderes Werk bestimmt, wo du unterstützen sollst oder irgendeinen Bedürftigen. Ich weiß es ja nicht. Ich bin ja nicht der Heilige Geist. Aber grundsätzlich ist es so, dass du dorthin säen sollst, wo du den Herrn am Wirken siehst und wo du siehst, das ist der Herr, und vor allem auch da, wo deine Gemeinde ist, wo du zu Hause bist. Ja, es gibt ja viele verschiedene Gemeinden, und den einen gefällt es da am besten und den anderen da am besten. Und wenn in der Gemeinde, wo du bist, Gnade, Glaube und Liebe die zentralen Wahrheiten und Grundlagen sind und nicht das Gesetz, dann bist du auf jeden Fall richtig. Und dort, wo du deine geistliche Nahrung bekommst, da kannst du auch ruhig dein Geben hineinsäen. Weil ist ja klar, da wo man isst, da bezahlt man, heißt es. Ne? Du gehst da auch nicht in Pizzeria an und isst deine Pizza und in der B bezahlst du. Das wäre auch ein Käse. Auf jeden Fall musst du eine Gemeinde haben, wo eben Gnade, Glaube und Liebe die zentralen Wahrheiten sind. Ohne Gesetz, dann bist du in diesem Fluss drin, dann wird auch die Ernte kommen, wenn es Zeit ist, und vom Gesetz bist du raus und der Fluch wird dich nicht erreichen. Das ist ganz wichtig, eben weil viele Christen geben und doch nicht ernten, und das sollte nicht so sein. Und da, wo Menschen oder Pastoren, Gemeindeleiter ihre eigene Gemeinde bauen und meinen, das ist ja jetzt meine Gemeinde, da musst du mal die rote Lampe angehen. Es ist nicht die Gemeinde des Pastors, es ist nicht die Gemeinde von irgendwelchen Menschen und Gemeindeleitern. Die Gemeinde gehört Jesus. Jesus ist der Herr, der seine Gemeinde baut. Und Jesus ist der Oberhirte, aber er setzt auch für Gemeinden Hirten ein. Pastoren sind Hirten. Und das müssen wir sehen. Und wenn du Jesus als Oberhirten anerkannt hast, dann ist es gut für dich, wenn du auch seine Unterhirten, die er einsetzt für die Gemeinde, anerkennst und damit auch unterstützt und mit Dienst, weil es ist gut, wenn Pastoren frisch und frei und fit sind und nicht ausgepowert und ausgebrannt, und eigentlich würden sie die Gemeinde am liebsten abgeben, oder ist jetzt noch milde ausgedrückt. Es gibt leider sehr viele ausgebrannte Pastoren, die Schnauze eigentlich oben hin voll haben, aber halt weitermachen, weil sie meinen, sie müssen das tun und weil sie sonst ein schlechtes Gewissen haben gegenüber Gott. Aber es ist halt einfach dann was schiefgelaufen, dann stimmt es einfach nicht. Darum muss man da Korrektur reinbringen. Also bete und suche dir eine Gemeinde, in welcher Jesus der Baumeister oder der Bauherr ist. Entscheide dich für diese Gemeinde, sei dort treu und beständig, weil das ist im Reich Gottes sowieso eine ganz wichtige Eigenschaft, Treue und Beständigkeit, weil sonst gewinnst du sozusagen keinen Blumentopf. Es gibt Leute, die sind heute in der Gemeinde und morgen in der anderen Gemeinde und übermorgen schon wieder woanders. Das ist nicht Treue und das ist nicht Beständigkeit. Das heißt aber nicht, dass du dein Leben lang in der Gemeinde sein musst, wo du angefangen hast. Auch wenn es schief läuft in der Gemeinde, muss ich trotzdem dabei sein. Wir mussten auch schon ein paar Mal Gemeinde wechseln, weil es einfach nicht gelaufen ist mehr so im Bereich Gnade und Liebe und diesen Glaubenslehren. Dann musst du dir was anderes suchen. Das ist dann schon klar. Das ist ja nicht verboten. Das ist ja gut. Aber sagen wir, gehen wir von dem aus, dass es im Groben passt, und dann unterstütze deine Gemeinde in Wort, indem dass du gut darüber redest, indem dass du nicht hintenrum schimpfst und schlecht redest, indem dass du für deine Gemeinde, die Leute dort, die Leiter dort, auch in der Fürbitte, im Gebet stehst, dass du irgendwie einen Hilfsdienst tust, soweit es möglich ist, und mit irgendwelchen Gaben, ob jetzt Geld oder Sachspenden oder irgendwelche Dienste, deine Gemeinde unterstützt, soweit es dir möglich ist und soweit es in der Gemeinde auch notwendig ist. Und wenn nichts notwendig ist, dann sei einfach dabei, dass du in deiner Gemeinde lernst und dass du reifst und dass du ein mündiger Christ wirst und eines Tages vielleicht sogar zu einer Säule in der Gemeinde werden kannst. Also sprich, zu einer Dienstgabe irgendwann einen gemeindlichen Dienst zu übernehmen. Aber das fängt in der Regel klein an mit Dienen, mit Helfen, mit Mitarbeiten und nicht so, wie manche meinen, ich bin jetzt 3 Monate in der Gemeinde und jetzt will ich gleich Prediger sein oder Lehrer sein. Und das wäre nicht ganz die richtige Art und Weise. Selbst wenn du die Berufung hast und du die spürst, heißt es noch lange nicht, dass die gleich einmal gemacht werden kann. Jesus sagt ja einmal, werdet nicht schnell Lehrer. Weil du hast eine Riesenaufgabe und eine Riesenverantwortung. Und deshalb ist es da wichtig, dass du erst einmal dich einbringst im Hilfedienst. Mir fällt es immer wieder ein, als wir damals in Deggendorf in der Gemeinde waren und da hat man noch keine eigenen Räumlichkeiten, dann war in der Stadthalle im Foyer der Gottesdienst am Sonntagvormittag um 10 Uhr. Und da muss man natürlich vorher erst einmal 1-2 Stunden vorher antreten, antanzen, alle Stühle aus dem Kämmerlein holen, aufstellen, die ganze Lautsprecher, Verstärkeranlage, alles aufbauen und die Dienste einteilen und so weiter. Also war jede Menge Arbeit zu tun, aber wir sind einfach schon 1-2 Stunden vorher hingefahren und haben das getan. Und nach dem Gottesdienst haben wir auch wieder alles wegräumen müssen und das ist ja logisch. Aber das sind einfach diese Hilfsdienste, die damals notwendig waren und wir haben die gerne getan. Und damit haben wir auf unser himmlisches Konto eingezahlt. Und das kann man tun. Auf himmlische Konten kann man einzahlen. Gut, natürlich ist klar, also Gemeindearbeit erfordert Finanzen. Das ist ganz klar, man hat Unkosten, man hat eine Miete, wenn man Räumlichkeiten hat, man braucht eine Heizung. Wer einen Pastor angestellt hat, der muss auch Löhne zahlen können oder Reisekosten und Sprecherhonorare, wenn auch auswärtige Leute kommen. Wir haben das damals in dieser Gemeinde schon gemacht. Da sind dann Konferenzen veranstaltet worden mit vielen oder mehreren Sprechern aus allen möglichen Richtungen. Das erfordert Arbeit, das erfordert Geld, das ist ganz klar. Aber eins musst du jetzt wissen, nicht, dass wieder jemand meint, jetzt muss ich mein Geld hergeben. Jesus braucht dein Geld nicht. Er braucht auch meins nicht. Jesus braucht unser Geld nicht. Er könnte Geld, wenn es notwendig ist, einfach erschaffen. Das heißt einmal in der Schrift, er könnte aus Steinen Brot machen. Oder er hat aus Wasser Wein gemacht. Oder die paar Brote und paar Fische von dem Jungen hat er vervielfältigt, dass tausende Leute davon satt geworden sind. So ist Jesus. Also er braucht nicht unbedingt unser Geld. Aber er möchte damit den Christen die Möglichkeit geben, aufs Bankkonto im Himmel einzuzahlen. Er möchte den Christen dadurch die Möglichkeit geben, ihren Glauben und ihre Liebe zur Gemeinschaft der Heiligen und eben zu Jesus auszudrücken. Das geht über diese Schiene. Also es ist nicht bloß immer bloß Jesus ist der Herr zu sagen, es muss auch irgendein Werk dazu kommen. Und da kannst du mit deinen Gaben oder deinen Mitarbeiten und Helfern, kannst du praktisch deinen Glauben und deine Liebe zu Jesus in die Tat umsetzen, kannst ihn ausdrücken und damit auf dein Konto einzahlen. Dann hast du Anteil an dem verheißenen Segen, der auf diesem Geben liegt. Also wenn jemand hört, ja, Zehnten gibt es bei uns nicht, das heißt dann nicht, haha, kann ich alles für mich selber verwergeln. Kannst du natürlich, ja, aber dann zahlst du aber auch nichts ein. Und wenn irgendwann mal Not an irgendeinem Bereich ist und dein Konto aber nicht gedeckt ist und leer ist, dann ist das ein Problem, dann kommt auch nichts. Aber Jesus möchte, dass du ein gutes, gedrücktes, gerütteltes und überlaufendes Maß in deinen Schoß bekommen wirst. Deshalb ist es geben. Also nicht, weil Jesus das braucht, sondern weil Jesus dir geben will. Okay. Das ist Gottes Wille für die Geber. Den Segen wollen ja die meisten haben, aber die Bedingung wollen viele nicht erfüllen. Sie wollen sie einfach umgehen. Wenn ich jetzt da von mir mal ausgehe und würde das umrechnen, die Zeit, die ich jetzt immer für die Hauskreise und Vorbereitung und Lehre und dann hinterher nachbearbeiten, ins Internet stellen und was da alles dranhängt, wenn ich jetzt das umrechne, in dieser Zeit würde ich in der Werkstatt arbeiten, da würde ich einiges verdienen können, Und so gehe ich einfach so aus, dass das so in dieser Art nicht in Form von Geld, sondern in Form von Zeit auf mein himmlisches Konto einbezahle. Und ich weiß 100%, wenn ich was brauche, ist es für mich auch wieder bereitgelegt, weil Jesus mir gibt. Okay, also, dann habe ich eine weitere Schriftstelle zu dem Thema, Markus Kapitel 4, ab 24, also das heißt 24 und 25. Seht zu, was ihr hört. Mit welchem Maß ihr messt, wird euch gemessen werden und es wird euch hinzugefügt werden. Denn wer hat, dem wird gegeben werden und wer nicht hat, von dem wird auch, was er hat, genommen werden. Wir sehen hier, dass nicht Gott es ist, der das Maß deines Segens oder der Ernte festlegt. Das bist du. Du selber legst mit dem, wie du gibst, legst du fest, wie der Segen und wie üppig die Ernte aussieht. Nach dem Maß der Aussaat und nach der Auswahl des Bodens und auch der Motivation deines Herzens, und das spielt nämlich auch eine entscheidende Rolle, nach dem legst du fest, wie die Ernte, wie der Segen in deinem Leben aussieht. Wenn du nur gibst, weil man es von dir erwartet, oder verlangt, Zehnten musst du geben. Aber du nicht mit einem liebenden, mit einem glaubenden und freigebigen Herzen dahinter stehen kannst. Da wird die Ernte einfach nicht so üppig sein. Nicht so wie damals in der Bibelschule. Ja, wenn du 100 Euro gibst, dann kommen 1000 Euro zurück, weil alles reproduziert nach seiner Art. Und wenn du Tomaten säst, wirst du Tomaten ernten. Und so war der Spruch damals. Das ist nicht ganz das Richtige. Aber grundsätzlich ist das Richtige, dass du dementsprechend du gibst, auch dementsprechend du ernten wirst. Also gib, wenn du gibst, gerne und freiwillig. Und wenn du nicht diese Freiheit hast, dann lass es sein und beschäftige dich erst mit dem Thema, bis du von Herzen her freiwillig und gerne und sinnvoll siehst, aha, das ist eine Sache, die kann ich mittragen, die kann ich unterstützen. Da segne ich hinein und werde auch damit den Segen ernten. Und es geht nicht in erster Linie, dass du sagst, ja, Hauptsache ich kriege den Segen, sondern erst muss deine Motivation sein, ich will dort segnen. Ich will segnen, ich will dort unterstützen, dann kommt was raus. Wenn es nur du gibst, weil du ja unbedingt gerne was haben willst, dann ist die Motivation noch nicht astrein. Also muss man an der Motivation feilen. Die muss man sich auch immer selber prüfen. Warum mache ich dies und jenes? Was ist meine ehrliche Motivation? Paulus sagt auch, wer sparsam seid, wird auch sparsam ernten. Und wer segensreich seid, wird auch segensreich ernten. Da sehen wir wieder, dass wir das sind, die das Maß der Ernte auch wieder bestimmen. Und er sagt weiter, jeder gebe, wie er es sich in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Also nicht aus Zwang, weil ich oder irgendjemand sagt, du musst aber, oder weil die Bibel sagt, du musst geben. Die Bibel sagt auch nicht, dass du musst. Die Bibel gibt dir bloß die Anweisung, was Sinn macht. Die Bibel zwingt dich zu nichts. Aber wenn du fröhlich gibst, freiwillig gerne gibst, dann passt die Motivation, weil du es den Sinn dabei siehst, aha, gute Sache, will ich unterstützen. Und das ist die neutestamentliche Sichtweise und nicht Zehnten oder Druck oder Zwang, braucht man nicht. Und hier ist, nach diesen beiden Versen kommt der Vers, den ich am Anfang zitiert habe, 2. Korinther 9,8, Gott aber vermag euch jede Gnade überreich zu geben, damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Und wenn du das einmal auf der Zunge zergehen lässt, jede Gnade überreich, in allem, alle Zeit, alles Genüge. Was willst du eigentlich mehr? Das deckt alles ab. Alle Zeit, in allem genug. Du brauchst nicht mehr als genug. Genug ist genug und passt. Und freue dich an dem Genug und es ist gut. Also beschäftige dich immer ernsthaft mit dem Thema, damit du diese Wahrheiten erkennst und das Glaube in deinem Herzen entsteht, dass diese Freimütigkeit des fröhlichen Gebers entsteht und erst dann tust du das und nicht irgendwie aus Druck oder unfreiwillig, dann lass es gehen. Wir oder ich bin nicht der, der sagt, ich brauche euer Geld. Nein, ich habe selber meine Arbeit und da verdiene ich mir mein Geld. Es ist nur was notwendig, was wir jetzt auch für die Gottesgut-Gemeinde so einfach brauchen. Das sind keine Riesensummen. Ich bin auch kein Bettler, Aber es gibt auch Gemeinden, die haben Unsummen an Ausgaben. Da ist das wieder was anderes. Aber ich kann jetzt einmal nur für uns sprechen. Bei anderen mag es auch wieder anders sein. Habe auch schon gehört von Gemeinden, da müssen Leute unterschreiben, dass sie regelmäßig den Zehnten geben, weil für ein Gebäude eine Unsumme ausgegeben wurde und so. Also das möchte ich auf gar keinen Fall. Das widerstrebt mir total. Aber jeder muss es selber entscheiden, wie er es machen will und wie ihn der Heilige Geist führt. Okay, du gibst nicht nur Geld, du gibst auch Zeit, du gibst auch Hilfsarbeiten, du hast auch Mühen. Manchmal ist es auch eine Mühe, für den Herrn etwas zu tun. Und manchmal kommst du mit deinem Glauben auch in Bedrängnis und vielleicht erlebst du sogar mal irgendwo einen Verlust aufgrund des Glaubens. Das ist auch möglich. Das ist zwar nicht schön, aber das ist auch biblisch, das kann passieren. Aber selbst dieses ist ein Einzahlen auf dein himmlisches Konto. Mühe, Arbeit, Bedrängnis oder auch Verlust. Bei Gott ist nichts vergessen. Ja, und es heißt einmal, wer Vater oder Mutter, Brüder oder Schwestern, Haus oder was weiß ich, Äcker aufgibt oder verliert um seines Namens willen, er wird hundertfach zurückerstattet bekommen. Das musst du wissen, also sei nicht dann zu Tode betrübt, wenn einmal irgendwas nicht ganz so gelaufen ist und du meinst, da ist kein Segen da. Der Herr hat es gesehen und der Herr hat nichts vergessen und der Herr sieht zu. Weil, vorausgesetzt, dass du in seiner Gnade bist und nicht unter dem Gesetz, weil wenn du unter dem Gesetz bist, dann sagt der Herr, ja, ich habe das doch gesagt, dass da der Fluch dahinter steht. Ne? Das ist auch klar. Okay, also seid nicht geizig, sagt der Paulus an die Korinther, soll diese Segensgabe, die sie angekündigt haben, die soll nicht eine Gabe des Geizes sein, sondern eine Gabe des Segens. 2. Korinther 9,5 kannst du nachlesen. Weil wir Christen sollen nicht habsüchtige Menschen sein. Ja, und habsüchtige Menschen, die sind die, die bloß hören, ah, da gibt es einen Segen, da gibt es einen Segen, ich will den Segen, aber nicht das gerne geben nicht dabei ist, dann stimmt es nicht. Und Paulus schreibt, dass ein Habsüchtiger sogar ein Götzendiener ist. Und das wollen wir ja schon gar nicht. Epheser 5,5. Jetzt kannst du überhaupt einmal studieren, was die Bibel zu Habsucht sagt. Und auf jeden Fall ist die Habsucht Götzendienst. Und die Wurzel hinter dem Ganzen ist der Egoismus, den da die Menschen drinstecken haben in ihrem Fleisch. Mir, meiner, mich, ich. Ich bin sozusagen der Mittelpunkt der Welt und alles muss sich um mich drehen. Und ich bin der Superhecht in der Gemeinde. Nein, das bist du einfach nicht. Aber wenn du das meinst, das bist du nicht. Und die dürfen auch nicht alle anderen egal sein, weil das ist auch Egoismus. Hauptsache, dein Kragen ist voll, das ist falsch gedacht. Der Mittelpunkt der ganzen Sache ist Jesus. Er ist der Mittelpunkt der Gemeinde. Er ist der Mittelpunkt der ganzen Welt, weil er hat die ganze Welt geschaffen und sie ist für ihn geschaffen und sie gehört ihm. Er ist Eigentümer, auch wenn finstere Mächte meinen, sie können da irgendwie was abschneiden. Tatsache ist, die ganze Schöpfung ist des Herrn und wir gehören zum Herrn und deshalb dürfen wir die Schöpfung auch genießen und gut leben auf dieser Welt. So, kommen wir wieder zurück zu unserem Thema mit dem Geben, mit dem Einzahlen auf das himmlische Konto. Für jemanden, der wenig hat oder auch wenig verdient, da sind 10 Euro schon ein Opfer. Wo ein anderer sagt, 10 Euro, der zahlt 100 Euro und es ist bloß ein Betrag aus seiner Portokasse. Also die tun ihm nicht weh und die 10 Euro, die tun dem anderen, der wenig hat oder wenig verdient, schon ein bisschen weh. Also kommt schon in die Kategorie Opfer. Weil er eh jeden Euro zweimal umdrehen muss, dass er monatlich rundum kommt. Jetzt müssen wir das aus der Sicht Gottes anschauen und nicht aus der Sicht der Summe, wenn Menschen das anschauen. Weil es ist nicht die Summe, der Maßstab des Einzahlens und des Erntens, sondern es ist das Verhältnis der Summe zum Besitz oder dem Verdienst. Danach wird die Ernte berechnet. Und da gibt es auch ein wunderbares Gleichnis von Jesus, oder das heißt, ein Gleichnis ist eine Begebenheit. Da hat sich Jesus, kannst nachlesen, Markus Kapitel 12, ab 41, da hat sich Jesus im Tempel dort hingesetzt, wo der Schatzkasten war, wo die Leute ihren Obolus hineingeschmissen haben. Und er hat gesehen, dass die Volksmengen da Geld reingelegt haben und Es heißt hier, viele Reiche legten viel ein. Also die haben noch schon ganz schöne Summen reingelegt und wahrscheinlich die Zehnten gaben. Und dann kam die arme Witwe und legte 2 Schärflein ein. Das heißt es hier, das ist 1 Pfennig, 1 Cent heutzutage. Eigentlich eine lächerliche Summe. Und dann sagt Jesus zu seinen Jüngern, diese arme Witwe hat mehr eingelegt als all die anderen, die in den Schatzkasten ihren Überfluss hineingelegt haben. Weil die haben von ihrem Überfluss eingelegt und die Witwe hat aus ihrem Mangel eingelegt. Also sehen wir, es macht das Verhältnis zwischen Summe und Gabe und Verdienst aus, wie viel das wert ist, was jemand einlegt oder gibt. Das muss man einfach sehen, weil ein Reicher tut sich nicht schwer, wenn man irgendwo ein Tausender oder auch 10.000, es gibt auch Leute, die spenden Hunderttausende, ja, das gibt es ja auch. Wenn man auf Weihnachten manchmal im Fernsehen schaut, diese Spendensendungen, da werden dann schon manchmal auch Riesensummen gespendet. Und andere spenden halt dann einen Fünfer. Aber die Relation muss einfach passen. Das müssen wir sehen. Und danach beurteilt unser Herr Jesus die Gabe und den Zins und die Ernte. Okay. Und wenn der Segen kommt, dann ist es nicht so, dass immer bloß auch wieder Geld zurückkommt, wenn du Geld gegeben hast. Der Segen, der kann in verschiedenster Form kommen. Und wenn er kommt mit Frieden in deinem Herzen, Frieden in deiner Familie, Frieden am Arbeitsplatz, mit Heilung, wenn du krank bist oder wenn du gesund bleibst, weil du eh fit und gesund bist, wenn du Weisheit und Gelingen in deinem Tun hast, eine gute Arbeitsstelle, gute Kollegen, einen guten Chef, eine gute Bezahlung. Wenn du geschützt bist vor Unglück, wenn dir dauernd dein ganzes Hab und Gut, dein Zeugs kaputt geht oder wenn mal was kaputt ist, dass du es günstig reparieren kannst. Das sind alles Segnungen, die in verschiedenartiger Form zurückkehren. Oder wenn deine Gebete einfach erhört werden, was du brauchst, dann ist es da. Also es ist nicht immer bloß, hab 10 Euro gespendet, morgen müssen 100 Euro auf meinem Nachttischkästchen liegen. Das muss nicht so sein, obwohl es auch Berichte und Zeugnisse gibt, dass Leute erlebt haben, dass plötzlich mehr Geld in ihrer Börse war als am Vortag. Das gibt es auch. Ich habe gesagt, Jesus braucht dein Geld nicht unbedingt. Er kann auch Geldpumps erschaffen. Ist eigentlich kein Problem. Aber eben das Prinzip Saat und Ernte, geben und empfangen. Das ist das Glaubensprinzip und das funktioniert dann auch. Wie dann die Ernte kommt, das liegt dann wieder an Jesus. Und auch natürlich an deiner Erwartungshaltung. Eine glaubende Erwartungshaltung ist auch notwendig, dass du wieder was abheben kannst. Also ganz automatisch geht's nicht. Wir wissen ja, die Währung im Himmel ist Glaube. Okay, wenn du als Ernte biblische, geistliche Offenbarungen und Wachstum im Geist bekommst, dann ist es ein Riesensegen. Wenn dir dadurch die geistliche, übernatürliche Welt aufgeschlossen wird, wenn dadurch dein Glaube massiv zunimmt, und ihr wisst ja, dem Glaubenden sind alle Dinge möglich, dann ist es ein Riesensegen. Ist viel mehr wert, als wenn du 1 Million gewinnen würdest. Weil mit 1 Million bist du schon wieder auf die natürliche Ebene begrenzt mit dem Geld. Jeder braucht das Geld, ist ja alles prima und du kannst da was kaufen. Aber wenn du übernatürlich fähig bist, durch Worte Dinge zu kreieren, Dinge zu verändern, dann bist du auf einem anderen Level und wir wollen auf ein anderes Level. Was nützt dir das, wenn du Millionär bist, aber du hast keinen Frieden, du bist todkrank, hast Tag ein, Tag aus Schmerzen, musst jede Menge Tabletten schlucken, dann ist die Million auch gleich nicht mehr so lustig. Wenn du in deiner Familie überall bloß Streit hast und irgendwo vor Gericht stehst oder mit deinem Geld ja nicht umgehen kannst und du mit dumme Dinge tust oder vielleicht wirst du gar abgezockt, so reiche Leute haben plötzlich ganz komische neue Freunde und dann haben sie Angst, sie könnten beraubt werden oder müssen um ihr Leben fürchten oder um das ihrer Kinder, haben Angst, die Million könnte jetzt verloren gehen, dann ist das auch kein Segen. Wenn du aber ein fröhliches, gelassenes Herz hast und weißt, dass auf deinem himmlischen Konto, auf der sichersten Bank, alles parat liegt, was du brauchst, alle Zeit, alles genüge, dann ist das ein Riesensegen. Dann brauchst du ja nicht Angst haben drum und Sorgen machen drum, weil es ist einfach zu deinem Segen parat. Okay, und dieser Segen wird in den Himmeln aufbewahrt. Das ist auch eine klare Aussage in der Bibel. Dann kannst du sagen, es wird zwischengelagert. Das liegt dort auf deinem Bankkonto im Tresor. Und zum richtigen Zeitpunkt wird es auch wieder ausgeliefert. Und es ist Gottes Weisheit, die das auch regelt. Und Motte und Rost können es nicht fressen. Und Gott ist ja nicht blöd. Das müssen wir wissen. Gott ist die Weisheit in Person. Jesus Christus ist unsere Weisheit. Und er kennt dich genauer, wie du dich selber kennst. Man macht sich oft selber mal was vor. Oder man meint, man könnte so eine Million könnte man schon brauchen. Aber wenn du wirklich ganz ehrlich bist, könnte es sein, dass das gar nicht so gut wäre für dich. Und Gott kennt dein Herz durch und durch. Er kennt die Ecken und Winkel, die du selber nicht einmal kennst. Er kennt die unterste Schicht. Und er weiß, wie viel du brauchst. Er weiß, wie viel dass du Verantwortung, für wie viel dass du Verantwortung übernehmen kannst und tragen kannst. Und du kannst ihm auch 100% vertrauen, wenn er dein Hirte ist, dass er das auszahlt, was du wirklich brauchst und was du in deinem Leben auch tragen kannst. Okay, und er soll dein Hirte sein und du sollst ihm folgen und er führt dich auf, wie sagt der Psalm 23, auf grüne Auen und zu stillen Wassern, zu einem gedeckten Tisch. Also der Segen ist da, wenn du ihm folgst und der Segen wird dich auch erreichen, weil er dein Hirte ist. Und Jesus ist der Oberhirte, habe ich ja vorher schon gesagt, und seine Pastoren sind seine Unterhirten, das sind die Gemeindeleiter und die Gemeindeglieder sind die Schafe in der Bildersprache und die Schafe folgen dem Hirten und das ist dieses Autoritätsprinzip, das Gott in der Gemeinde gesetzt hat und das ist für die Schafe gut, wenn der Hirte sie auf gute Weide führt, wenn der Hirte sie mit guter Nahrung, sprich gesunder, guter biblischer Lehre versorgt, dann wird dieses Prinzip auch funktionieren, dass Gott durch seine Dienstgaben, durch seine Hirten in erster Linie den Segen fließen lässt zu den Gemeindemitgliedern, zu den sogenannten Schafen. Also denk aber jetzt nicht schlecht und sagt, wir sind ja bloß blöde Schafe. Nein, er sagt, geliebte Gotteskinder. Aber dieses Autoritätsprinzip ist halt einfach einmal fest. Das hat Gott so gegeben. Und es gibt auch freilaufende Schafe in den Gemeinden oder solche Gemeindehopper, die nirgendwo zu einem Hirten gehören, die einmal da und einmal da meinen, das ist alles so richtig und so super. Aber sie missachten diese Ordnung Gottes und oft verpasst sie auch den entsprechenden Segen. Das heißt ja nicht, dass man nicht woanders auch mal in einen Gottesdienst gehen kann oder im Internet was anhören kann, das ist auch richtig und gut. Aber jedes Schaf soll seinen Hirten kennen und soll seinem Hirten in seiner Gemeinde zu Hause sein. Und die Stimme des Hirten sollen sie kennen und sie sollen ihm folgen. Weil Gemeinden sind unterschiedlich. Sie haben unterschiedliche Schwerpunkte, sie haben unterschiedliche Hirten. Und das muss man einfach sehen und vielleicht passt die eine Gemeinde zum einen besser wie zum anderen. Und dann soll er auch dort hingehen und soll dort einfach seinen Segen bekommen. Ist ja alles okay. Keiner muss ja irgendwo was. Aber der Christ soll wissen, wo er hingehört und soll mit seinem Hirten eben diese Wege gehen, die der Herr eben als Oberhirte vorgibt. Okay, das Ziel, das Gott mit seiner Gemeinde oder seinen Schafen hat, ist, dass die zur Mündigkeit geführt werden. Dass Christen nicht nach 20 Jahren gläubig immer noch Milch genießen müssen, immer noch Babychristen sind, immer noch angewiesen sind. Ja, muss ich halt dahin, muss man beten lassen, muss ich dahin, muss man beten lassen. Die Christen sollen mündig werden, sollen geistlich reifen, sollen geistlich stark werden. Das sagt die Bibel uns oft, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke zum Beispiel, damit wir eben im geistlichen Bereich stabil sind und Widerwärtigkeiten beseitigen können, Dämonen auch austreiben können, Kranke heilen können, das Evangelium verkünden können, weil die Welt draußen ist voll mit Leuten, die sind verloren und Jesus hätte für die bezahlt und man könnte dann auch fähig sein, ein klares Evangelium weiterzugeben, ihnen von Jesus zu erzählen, das Evangelium der Gnade weiterzugeben. Dafür habe ich ja auch mein Büchlein gemacht, damit man was hat zum Weitergeben, wo dieses einfache, klare strukturierte Evangelium der Gnade drinsteht, dass derjenige was zum Nachlesen hat, dass er Lebensübergabegebet sprechen kann. Und so sollen die Christen werden. Die Christen sollen nicht im Babystadium hängen bleiben, was leider sehr viele tun. Und ich habe schon so viele gesehen, die wieder weggekommen sind vom Glaubensleben. Ist schade, aber ja. Jesus hat auch einmal gesagt, viele werden es versuchen und wenige werden es schaffen. Es ist manchmal schon nicht ganz einfach, das ist klar. Aber wenn man an Jesus festhält und sich mit der Lehre auseinandersetzt, dann bleibt man auch in der Spur. Wenn man einem Hirten folgt, der die Spur vorgibt, dann bleibt man auch in der Spur. Und so ist es von Gott gedacht und so ist es richtig. Okay, und damit die Christen zur Mündigkeit kommen, ist auch viel Lehre notwendig. Deshalb machen wir ja diese Lehrhauskreise. Da ist auch viel Gebet notwendig. Und das ist schon mal der erste Punkt, wo ihr alle euch mit einbringen könnt, dass jeder für die Gemeinde Gottes Gut e.V. einfach betet, dass die Leute freigesetzt werden, dass sie zur Mündigkeit kommen, dass sie Erkenntnis bekommen über die ganzen Wahrheiten des Neuen Testaments, dass der religiöse Geist hinausgeworfen wird. Ja, das ist der größte Feind, den wir haben. Es sieht alles dann nach außen so aus, das passt, und trotzdem steckt der andere dahinter. Religiösen Geister müssen unsere Gemeinschaft verlassen, damit der Heilige Geist voll und ganz den Raum bekommt in unseren Herzen. Und dann geht auch so richtig die Post ab. Und ich glaube, wenn wir da dranbleiben, werden sich Türen in der Himmelswelt auftun, die wir uns jetzt noch einmal vorstellen können. Ich glaube, wenn wir jetzt dieses Fundament, dieses Gemeindefundament strukturieren und legen, wird der Heilige Geist Türen auftun. Wir werden stärker werden, wir werden übernatürliche Dinge erleben, viel mehr als bis jetzt. Und das ist mein Trachten und mein Ziel. Deshalb machen wir die ganze Arbeit. Und ihr dürft es mit unterstützen. Ihr müsst natürlich nicht. Jeder soll es so entscheiden, wie er es in seinem Herzen hat, dass er ein fröhlicher, ein hingegebener Christ ist, der es mit einer richtigen Motivation tut. Und wenn jemand sich noch nicht durchringen kann, dann sind wir keinem böse. Dann ist er auf dem Weg. Preist den Herrn dafür. Wie im Fall bin ich froh, dass wir in einem Stadium angelangt sind, wie wir jetzt stehen. Über die ganze Gnadenlehre auch viel zu verdanken, den Lehren vom Joseph Prince, der hat uns da schon auch viel gebracht. Ist auch ganz okay, obwohl jetzt der Joseph Prince immer noch vom Zehnten spricht, wo ich ihm noch nicht zustimme. Ist okay, der hat seine Meinung und sein Ding. Ist er auch, ich will ja nicht der Schlaueste sein, auf jeden Fall will ich keinen irgendwo den Zehnten aufdrücken und jetzt muss er da 10% von seinem Gehalt abdrücken. Muss er gar nicht. Das sagt auch der Joseph Prince nicht, dass man das muss, sondern er meint, dass es das Prinzip Gottes ist. Das Prinzip ist ja geben, aber nicht irgendeine bestimmte Vorgabe. Jeder, wie er es sich in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht aus Zwang, dann bist du richtig dran. Okay, so, jetzt habe ich euch die Hucke voll geredet. Ich hoffe, es ist jetzt keiner dabei, der sich auf den Schlips getreten fühlt oder meint, jetzt will der Hans mein Geld. Nein, ich habe es ja gesagt, Jesus braucht es nicht, ich brauche es nicht, aber jeder darf geben. Und wir legen mit unserem Geben und unserem Verhältnis zwischen Verdienst, Besitz und unserer Gabe, legen wir auch wieder den Segen fest, den wir dann auf unserem himmlischen Bankkonto haben und zur notwendigen Zeit dann auch wieder abheben, einfordern können. Und ich finde, dass das der Herr sehr gerecht und sehr super angeordnet hat. Viel besser als das ganze Alttestamentliche mit dem Zehnten. Viel besser. Und da braucht auch keinen der Fluch angedroht werden, wie Malachi den Fluch androht, wenn, wie es heißt ja, wenn sie den Zehnten nicht gegeben haben, dann sind sie unter dem Fluch. Diese Verse werden in Gemeinden heute immer noch verwendet und werden die Leute da eigentlich geistlich missbraucht und ich finde das einfach nicht in Ordnung. Okay, jetzt sind wir mit der Lehre fertig. Jetzt machen wir Lobpreis und aus dem Lobpreis raus versuchen wir wieder in den Geist gehen, Salbung freizusetzen. Jeder darf beten, jeder darf selber auch preisen, jeder darf mitsingen. Wer nicht singen will, der ist zumindest mit dem Text, mit dem Verstand, mit dem Gedanken mit dabei. Und denkt dann dran, nächste Mal, wenn jemand ein gutes Zeugnis hat, dann wollen wir das tun.
Danke, Vater. Danke, Vater, du bist so gut zu mir. Du bist so gut zu uns. Danke, Vater, du hast als Erster einbezahlt. Du hast als Erster auf unser Konto einbezahlt. Du hast durch Jesus schon einbezahlt. Dem, dass er unsere Sünde weggenommen hat, getilgt hat, gesöhnt hat, hast du schon eine Riesensumme einbezahlt. Er wurde für uns zur Armut, damit wir durch ihn reich würden, damit wir durch ihn gesegnet sind, damit wir durch ihn Zugang haben zu all den Segnungen der Himmelswelt. Danke, Vater, du hast dein Liebstes gegeben, du hast dein Bestes für uns gegeben. Halleluja, danke, Vater. Danke, Vater, du hast uns deine Güte gezeigt. Du bist, Vater, so wie du Jesus, wie uns Jesus offenbart wurde, genauso bist du. Jesus ist dein Bild. Halleluja. Du bist so gut zu uns, Vater. Du bist so gut für uns, Vater. Du hast gegeben. Du hast gegeben. Halleluja. Du hast uns so viel Gutes getan. Wir danken, Papa, dass du nie aufhören wirst, uns Gutes zu tun. Wenn du magst und du vermagst, jede Gnade auf uns überreich überströmen zu lassen. Damit wir alle Zeit in allem Genüge haben. Bereit sind zu jedem guten Tag. Ich danke dir, Vater, alle Zeit in allem Genüge. Genug ist genug. Danke, Papa. Und obendrein über dem Himmel, über das Maß hinaus gibst du. Ich preise dich, himmlischer Papa, dass du so gut bist zu uns, Papa. Dass du jeden Mangel ausfüllst nach deinem Reichtum in Christus Jesus. Weil den Mangel hat er auf sich genommen. Jesus, das Lamm Gottes, er trug unseren Mangel. Er besaß nichts mehr. Er hing pudelnackt dort oben am Kreuz. Er besaß nichts mehr. Selbst seine letzten Kleider hat man verlost und zerrissen. Halleluja. Aber um unseretwillen hat es getan. Um unseretwillen, damit wir in ihm gesegnet sein können. In allem, alle Genüge. Und ich setze diesen Segen jetzt frei. Setz den Segen frei auf uns alle, in allem, alle Zeit Genüge, über die Maßen mehr, als wir erdenken oder erbitten können. Halleluja. Danke, Vater, dass du dieses Konto führst, dass du unser himmlisches Konto führst und dass du wachst über dem, dass du nichts vergisst, dass du gnädig und barmherzig bist. Das beste Bankkonto ist deines im Himmel. Halleluja. Weder Motte noch Rost, weder Inflation, noch Diebe, noch irgendwelche Crash-Situationen können uns das berauben, weil es in deiner Hand ist. Danke, himmlischer Papa. Gutes hast du uns getan. Danke, Papa. Und ich setze es frei, das Gute, das Himmlische, das Herrliche, setze ich frei, den Segen freigesetzt im Namen Jesu Christi. Weil wir Erben des Segens sind, Abrahams Nachkommenschaft. Wir sind Abrahams Same geworden in Christus und damit Erben des Segens. Und der Segen fließt jetzt ungehindert. Der Segen fließt, die Kraft fließt. Wir spüren deine Kraft, Heiliger Geist. Ich danke dir für dein Wirken. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du unsere Herzen reinigst. Gewaschen im Blut des Lammes, dass du unsere Gedanken und Sinne korrigierst. Danke, Heiliger Geist, dass du Wahrheiten offenbarst und Dinge, die wir im Verstand vielleicht wissen, in unseren Herzen offenbarst, im Geist offenbar machst, den Herzensglauben freisetzt. Und ich widerstehe jeglichen Unglauben und Zweifel und Kleinglauben. Ich sage raus, raus aus den Herzen. Jede Art von Gesetzeslehre, gesetzliches Denken, rausgewaschen, weggetan, beseitigt. Religiöse Geister im Namen Jesu Christi befehle ich, die Gemeinschaft zu verlassen. Egal, wo ihr knockt, ob ihr in der Atmosphäre sitzt oder in einzelnen Menschen oder dranhängt, ich befehle hinaus. Abmarsch, loslassen und verschwinden. Religiösen Geister haben keinen Raum. Ich erlaube es nicht im Namen des Herrn Jesus, Kraft der Vollmacht seines Namens, den er mir gegeben hat. Ich sage, weg mit euch, breche diese Macht. Die Religiosität, dieses Tarnmäntelchen wird jetzt ausgezogen, Widersacher.
Du bist erkannt, du bist ertappt und du verlässt diese Gemeinschaft. Du verlässt die Gemeinschaft, Gott ist gut, in Jesu Namen. Weil Gott gut ist und du bist böse und das Böse muss uns verlassen. Jesus Christus allein ist Herr. Und in diesem Namen Jesus muss sich jedes Knie beugen und jede Zunge muss es bekennen, dass er Herr ist, Jesus Herr ist. Und alle religiösen Geister müssen es jetzt tun. Sie müssen sich beugen und anerkennen, dass Jesus Herr ist, dass Jesus unser Oberhirte ist und hinausgeworfen. Das ganze Zeug hinausgeworfen, alles, was aus der Finsternis ist, hinausgeworfen. Der Herr selbst ist König. Der Herr sitzt auf dem Thron und wir sitzen mit ihm zur Rechten des Vaters. Wir regieren in unserem Leben mit ihm, in seinem Namen. Und alles ist unter unsere Füße getan. Er hat uns zum Haupt gemacht und nicht zum Schwanz. Er hat uns mit ihm eingesetzt. Als Kinder Gottes, als Erben Gottes. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und ich befehle den Segen. Überall, wo sich Mangel breit gemacht hat, wo Diebe sich reingeschlichen haben, befehle ich jetzt den Segen Gottes. Setze ihn wieder frei. Jeder Mangel wird aufgefüllt nach dem Reichtum seiner Gnade, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Die Herrlichkeit Gottes freigesetzt. Sei es in den Finanzen, sei es an Gesundheit, überall wo Mangel ist, wird aufgefüllt mit der Herrlichkeit Gottes. Überall wo Unfrieden ist, wo Streitereien sind, Friede setzt sich frei. Einheit setzt sich frei. Wahrheit setzt sich frei. Das Licht setzt sich frei. Die übernatürliche Weisheit setzt sich frei. Weil uns der Geist der Weisheit gegeben ist. Der Geist der Weisheit ist uns gegeben. Ehre sei dir, Jesus. Weg mit jeder Art von Schläfrigkeit. Das Eingelullte wird jetzt wieder ausgewickelt. Im Namen des Herrn Jesus. Jeglicher gesetzlicher Druck ausgelöscht, weggetan. Denn zur Freiheit hat Christus uns freigemacht. Zur herrlichen Freiheit der Kindschaft Gottes. Und diese Freiheit gehört uns und diese Freiheit wird jetzt in Existenz gesprochen. Freiheit im Namen Jesu. Jedes fremde Joch wird zerbrochen. Jede schwere Last weggetan. Ich danke dir, Jesus, dass wir in deinem Joch gehen, deinem sanften Joch, mit einer leichten Last. Danke, Jesus.